NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der Erzählung Der Bart des Abraham Weinkäfer von Karl Emil Franzos. Ein heute weitgehend vergessener Autor, im Revolutionsjahr 1848 geboren, als Kind einer liberalen jüdischen Familie im galizischen Tschorkow, heute in der Ukraine. Der Bart des Abraham Weinkäfer ist von beklemmender Aktualität. Karl Emil Franzos beginnt mit einem Vorspruch. Es liest Siegfried W. Kernen.
An dem Tage, da ich diese Zeilen schreibe, 20. Juni 1883, und ich schreibe sie deswegen, bringt der Telegraph die lakonische Meldung, dass in der südrussischen Gouvernementsstadt Jekaterinoslaw wieder einmal, zum vierten Male binnen 3 Jahren, eine Judenverfolgung stattgefunden hat. Doch seien diesmal nur 13 Juden erschlagen worden. Auch sei die Ordnung wiederhergestellt und bereits sogar eine eigene Kommission eingesetzt, welche sich mit der Bestrafung der Schuldigen zu beschäftigen habe. Nur 13 Menschen. Dass Menschen auch heute noch, 1900 Jahre, nachdem der größte, gütigste Mensch über diese Erde gegangen ist und das Evangelium der Nächstenliebe verkündet hat, um ihres Glaubens, ihrer Abstammung willen sterben müssen, das ist furchtbar. Aber nicht um dies Selbstverständliche auszusprechen, sind diese Zeilen geschrieben, ja nicht einmal deshalb, um geflissentlich auf das Ereignis von Jekaterinoslaw hinzuweisen. Im Gegenteil. Meines Erachtens ist es nicht einmal im Interesse jener guten Sache, der wir alle dienen, der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit, solche Fälle allzu scharf zu betonen, weil hierdurch die Meinung gemehrt wird, als wären diese größeren oder geringeren Massaker in der Tat das Furchtbarste, was dort an jenen Geknechteten geschieht, und dem ist nicht so. Es gibt noch Furchtbareres. Das ist die Lage der Gesamtheit, jener 3,5 Millionen Juden, welche im europäischen Russland leben. Hunderte sind in den letzten 3 Jahren erschlagen, Tausende ins Exil gejagt, Zehntausende beraubt und misshandelt worden. Das ist schlimm, sehr schlimm. Aber Millionen leben seit Jahrhunderten rechtlos. Und das ist schlimmer. Ja, das Schlimmste, was Menschen treffen kann. In den 60er Jahren während der liberalen Ära Alexanders II. Wurde es von der Regierung gerne gesehen und ehrlich gefördert, wenn sich Juden industrieller Tätigkeit zuwandten. So wurde ihnen auch die Errichtung von Fabriken an Orten gestattet, wo Juden sonst nicht wohnen durften. Nur mussten sie sich dann zur Kaufmannssteuer erster Gilde bequemen. Darauf gestützt errichtet ein Herr Alexander S. eine Ölfabrik im großrussischen Gouvernement Wladimir. 15 Jahre blühte sein Geschäft, bis ein neuer Polizeimeister in das Städtchen kam. Der Mann geriet aus privaten Gründen mit Herrn S. in Streit und beschloss, sich zu rächen. Er lud ihn vor. »Sie beschäftigen christliche Arbeiter in ihrer Fabrik«, eröffnete er ihm. »Das Gesetz verbietet es den Juden, christliches Gesinde zu halten. Sie haben die Arbeiter sofort zu entlassen.« Herr S. berief sich darauf, dass in den 15 Jahren sich diesbezüglich nie ein Anstand, eine Klage ergeben. »Deshalb muss ich es doch nach dem Gesetz verbieten«, war die Antwort. Der Fabrikant stand vor der Alternative, entweder den Betrieb einzustellen oder jüdische Arbeiter zu beschaffen, und wählte das Letztere. Aber kaum waren die Leute im Städtchen angelangt, als sie der Polizeimeister vorlud. Juden dürfen hier nicht wohnen. Wer noch morgen hier ist, wird bestraft und dann zwangsweise entfernt. Alle Einsprüche des Fabrikanten blieben vergeblich. »Ich handle nach dem Gesetze«, sagte ihm der Beamte. »Übrigens können ja die Leute hierbleiben, wenn sie für dieselben die Steuer als Kaufleute erster Gilde bezahlen.« Herr S. musste seine Fabrik um einen Spottpreis verschleudern und sich mit den Trümmern seines Vermögens anderwärts eine Existenz gründen. Die Stadt Kiew gehört zu jenen Orten, wo die Juden nicht wohnen dürfen. Das Verbot wurde nicht geübt, sie wohnten dort in großer Zahl, die Reicheren in der Stadt zerstreut, die Ärmeren in einem eigenen Stadtteil, der Vorstadt Podol. Diese war auch zu Ostern 1881 der Schauplatz einer der ersten und grausamsten Judenverfolgungen in Südrussland. Als nun die Ostern von 1882 herannahten und wieder bedrohliche Gerüchte umhergingen, wurde der Generalgouverneur von Kiew aufgefordert, rechtzeitig Gegenmaßregeln zu treffen. Er traf sie auch. Zu Anfang April erhielten alle Bewohner der Vorstadt Podol den Befehl, ihre Heimstätten binnen einer Woche zu verlassen. Juden dürften in Kiew nicht wohnen. Alles Flehen war vergeblich. Die Leute mussten ihre Habe verschleudern und ins Exil wandern. Und da es nun keine Juden mehr in Kiew gab, so gab es auch keinen Judenkrawall. Gewiss, das sind furchtbare Geschichten. Und es fällt schwer, sie ruhig zu erzählen. Aber die furchtbarsten sind es nicht. In aufgeregten Zeiten sind diese Dinge geschehen, in der stickigen Luft eines wild aufgewühlten Glaubenshasses. Wir alle aber, die wir an die Menschheit glauben, wir wissen, dass diese trüben Tage nicht ewig wären und ihnen wieder hellere folgen werden. Die Wogen jenes Hasses werden sich widerlegen, vielleicht rascher, als wir heute zu hoffen wagen dürfen, vielleicht jäher, als sie sich emporgebäumt. Das Furchtbarste, das Bezeichnendste, was sich über die Rechtlosigkeit der Juden in Russland sagen lässt, sind jene Geschichten, welche im Frieden geschehen sind, ehe der Sturm des Hasses durch die Welt ging, und bei denen weder Schlechtigkeit noch Habgier noch irgendein gemeiner Instinkt der Staatsdiener eine Rolle spielen. Und unter diesen Geschichten erscheint mir keine so sehr des Erzählens wert als jene, die ich in der Überschrift angedeutet. Ich glaube, dass die weitläufigsten Erörterungen über unser Thema keine klareren Anschauungen geben könnten als dieses Schicksal eines Einzelnen. Im südrussischen Gouvernement Podolien, an dem Schienenstrange, der Kiew mit dem Schwarzen Meere verbindet, liegt das Städtchen Winnica. Dort lebte ein jüdischer Mann, Abraham Weinkäfer mit Namen, seines Zeichens ein Glasermeister. Still und friedlich lebte er dahin, ein guter Gatte und Vater, ein fleißiger Handwerker. Die öffentliche Aufmerksamkeit zog er durch nichts auf sich. Wohl hatte er vor seinen Mitbürgern einen Vorzug, doch kam dieser in Winnica, wo das Schönheitsgefühl wenig ausgebildet ist, nicht zur Geltung. Er hatte den stattlichsten Bart im Städtchen, einen Riesenbart, der besonders schön und ehrfurchtgebietend aussah, nachdem er ergraut war. Es war im Jahre 1871 und Abraham stand damals in der Mitte der 50, als eines Tages der Generalgouverneur von Podolien nach Winnica kam. Eine neue Schule, für deren Begründung er sich lebhaft interessiert hatte, sollte eröffnet werden und er wollte bei der Feier nicht fehlen. Der Mann war von altem Adel, hatte nicht nur eine vornehme Erziehung genossen, sondern auch wirklich etwas gelernt, schwärmte für alles Schöne und dilettierte in den Künsten. Er machte niedliche Verse und malte recht nette Aquarelle. Aber er war nicht nur ein vollendeter Kavalier, sondern auch eine wahrhaft liebenswürdige, wohlwollende Natur und strebte auch als Beamter stets nur das Gute an. Nur dass er etwas zerstreut war und überaus vergesslich. Man erzählte sich die lustigsten Anekdoten darüber. Er selbst war sich dieser Schwäche bewusst und wählte, um sie auszugleichen, einen Adjutanten von ausgezeichnetem Gedächtnis. Alle Bewohner des Städtchens hatten sich zu Ehren des hohen Besuchs im Festgewande vor der neuen Schule versammelt. Auch unser Held war darunter. Er nahm sich in seinem schwarzen Seidenkaftan, im Schmucke des Riesenbartes, ganz prächtig aus und musste ein Malerauge sofort fesseln. Daher blieb denn auch der Gouverneur, als er nach beendeter Feier von dem Adjutanten und dem Polizeimeister gefolgt durch die Reihen schritt, vor ihm stehen musterte ihn mit wohlgefälligem Lächeln und fragte freundlich nach seinem Stand und Namen. Der schlichte Mann war über diese unverhoffte Ehre so fassungslos, dass er die Antwort nur stammelnd zu geben vermochte. »Das ist brav«, sagte der Gouverneur und klopfte ihm herablassend auf die Schulter. »Glasermeister, das höre ich gerne. Handwerk hat einen goldenen Boden. Aber sage doch«, er sagte »du« zu dem alten Manne, weil es nur eben ein Jude war, aber er meinte es gewiss nicht böse. »Wie bist du zu diesem Bart gekommen?« Darüber ward der gute Abraham noch viel verblüffter. »Wie soll ich zu meinem Bart gekommen sein?« fragte er endlich demütig. »Er ist mir eben gewachsen.« »Ein herrlicher Bart«, rief die Exzellenz enthusiastisch. »Und was die Hauptsache betrifft, er stimmt zu deinem Gesicht, deiner ganzen Erscheinung. Du scheinst gar nicht zu wissen, guter Abraham, welche Merkwürdigkeit du bist. Möchtest du mir Modell sitzen? Ich möchte dich zeichnen. Nur eine Bleistiftskizze, eine Stunde genügt.« »Zeichnen?« rief Abraham und hob abwehrend die Hand. »Was ist an einem alten Juden zu zeichnen?« »Also ebenso bescheiden wie schön«, lachte der Gouverneur. Aber der Polizeimeister verstand den weinerlichen Ton Abrahams besser. »Damit hat es seine besondere Bewandtnis«, erklärte er seinem Vorgesetzten. »Der Mann gehört wohl nicht selbst zu den streng Orthodoxen, fürchtet aber ihren Zorn. Diese nämlich halten es für sündhaft, wenn sich ein Jude porträtieren lässt. Du wirst tun, was seine Exzellenz befiehlt«, schloss er barsch, zu Abraham gewendet. »Nicht diesen Ton«, wehrte der Gouverneur ab. »Der Mann ist ja nicht dazu verpflichtet, mir zu sitzen. Aber wenn ich dich nochmals darum bitte«, sagt er zu dem Juden, »so tust du es vielleicht doch, wie gesagt nur eine Stunde, etwa morgen früh, da ich schon um die Mittagsstunde abreise.« Natürlich weigerte sich der Jude nun nicht länger, und am nächsten Morgen fand die Sitzung statt. Der Gouverneur unterhielt sich auf das Leutseligste mit dem Juden und schenkte ihm beim Abschied eine wertvolle Bernsteinspitze. Diese Spitze und der Bericht Abrahams über seine Gespräche mit dem Gouverneur beschäftigten die Leute von Vinica noch durch Wochen. Der Glasermeister konnte die Herablassung seines hohen Gönners nicht genug rühmen. Nur über die Skizze äußerte er sich ziemlich geringschätzig. Er selbst, obwohl er doch sein eigenes Gesicht gut genug kenne, habe sich in diesem Kriegskracks von Bleistiftstrichen nicht auszukennen vermocht. Doch tat er durch dies Urteil dem Talent des Gouverneurs schweres Unrecht. Es war eine recht hübsche und charakteristisch durchgeführte Skizze. Dieser Ansicht war denn auch einige Monate später eine sehr hohe Dame am Petersburger Hofe, als ihr der Gouverneur das Blatt vorwies. Es war die dem Kaiserhause verwandte, durch feinen Kunstsinn ausgezeichnete Herzogin von L., die sich auch nicht ohne Glück als Malerin im historischen Genre versuchte. »Vortrefflich«, rief sie, und ihre Augen leuchteten auf. »Welch schöner Patriarchenkopf! Was wäre dies für ein Modell zum Erzvater Abraham in der biblischen Szene, die ich seit langem malen will? Immer wieder habe ich die Ausführung verzögert, weil ich eben kein ganz passendes Modell finden wollte. Bitte lassen Sie mir das Blatt hier.« »Mit Vergnügen, Hoheit«, versicherte der General, »aber ich könnte Ihnen ja auch den Mann selbst schaffen.« »Oh«, rief die Herzogin, »glauben Sie, dass dies möglich wäre? Das wäre ja entzückend.« »Es ist nichts unmöglich, wenn Hoheit befehlen«, erwiderte der Kavalier galant. »Übrigens dürfte es nicht einmal so schwierig sein. Der Mann wird es gegen Geld und gute Worte sehr gerne tun. Er wohnt in Vinica. Sein Name ist mir freilich entfallen, doch wird mein Adjutant ihn sicherlich noch wissen. Ich will ihm noch heute Auftrag geben. Er wird die Sache gewiss rasch und bestens ordnen. In spätestens einer Woche haben Sie Ihr Modell hier.« Der Adjutant wusste wirklich noch den Namen, ja, alle sonstigen Einzelheiten. Sogar, dass Abraham einen Augenblick aus Furcht vor dem Fanatismus seiner Glaubensgenossen gezögert. Aber auch sonst wäre ihm die amtliche Requirierung als die einzig sichere erschienen. Die Herzogin von L. durfte man jedenfalls nicht warten lassen, und so telegrafierte er denn an die Gouvernementskanzlei in Kamenez-Podolsk, dass der Jude Abraham Weinkäfer in Vinica sofort zur Reise nach Petersburg zu verhalten sei, wo er sich nach seinem Eintreffen ungesäumt bei dem Gouverneur zu melden habe, der auch die Kosten der Reise trage. Ein verlässlicher Mann sei dem Juden als Begleiter beizugeben. Das Telegramm gelangte in die Hände des Vizegouverneurs, und dieser Beamte hätte sich vielleicht darüber gewundert, wenn er gerade mehr Zeit gehabt hätte. So aber trug er nur einem seiner Kanzleiräte rasch auf, den Juden nach Petersburg zu schaffen, auf kürzestem Wege und unter Bedeckung. Und der Kanzleirat hatte just auch keine Zeit und gab daher den Auftrag an seinen Sekretär weiter, nur dass er bereits das Wort »verhaften« gebrauchte. »Was kann denn dieser Wienitzer Glasermeister angestellt haben?« fragte der junge Beamte neugierig, »dass man ihn direkt nach Petersburg schicken muss.« »Offenbar ein politisches Verbrechen«, sagte der Kanzleirat. Das leuchtete dem Sekretär ein, und es musste wohl ein schweres Verbrechen sein, da sonst nicht solche Raschheit befohlen worden wäre. Und so telegrafierte er denn an den Polizeimeister von Wienica, der Glasermeister Abraham Weinkäfer sei sofort als schweren politischen Verbrechens angeklagt, unter Eskorte mit möglichster Beschleunigung nach Petersburg zu schaffen. Der Polizeimeister las den Auftrag mit grenzenlosem Erstaunen. Was immer er hinter dem schönen Barte gesucht hätte, politische Umtriebe sicherlich nicht. Auch kam ihm der Gedanke, dass hier ein Missverständnis obwalte. Aber das half ja nichts. Der Auftrag lautete klar genug und musste erfüllt werden. Er ließ den Juden vorladen, der in einiger Aufregung erschien. Die Polizei hatte sich sein Leben lang nicht um ihn gekümmert. Von Entsetzen gelähmt vernahm er den Befehl und konnte lange keinen Laut hervorbringen. »Erbarmen«, flehte er endlich und warf sich dem Polizeimeister zu Füßen. »Es kann nicht wahr sein. Was habe ich mit Politik zu tun? Wenn Sie es mir nicht eben erklärt hätten, ich verstünde das Wort nicht.« Der Beamte war Menschenkenner genug, um zu wissen, dass dieser Ton echt sei. Von Mitleid für den Unglücklichen ergriffen, beschloss er, das Einzige für ihn zu tun, was in seiner Macht stand. Er fragte telegrafisch beim Gouvernement an, ob hier nicht eine Namensverwechslung vorliege. Inzwischen musste er ihn freilich als Gefangenen verwahren. Weib und Kinder durften ihn natürlich besuchen. Nachdem der erste furchtbare Schrecken verwunden war, begannen auch sie gleich ihm selbst wieder zu hoffen. Die Sache musste sich ja aufklären. Auch alle Bewohner von Wienica waren der festen Überzeugung, dass ihr braver, friedlicher Mitbürger, der sich bisher nie um die trüben Händel der Welt, sondern nur um seine klaren Fensterscheiben gekümmert, unmöglich ein gefährlicher Verschwörer sein könne. Erst 3 Tage später traf die Antwort des Gouvernements ein, von jenem Sekretär gezeichnet. Sie enthielt einen Verweis für den Polizeimeister, weil er durch überflüssige Fragen den Gang der Justiz aufhalte. Ein Missverständnis liege nicht vor. Vielleicht hätte sich ein Beamter des Westens vorher nochmals genau instruiert. Jeder hätte es wohl auch nicht getan, da ja der Befehl ganz bestimmt lautete. Jedenfalls handelte auch jener Sekretär nicht böswillig. Und dieses ist eben das bezeichnende Moment dieser Geschichte. Am nächsten Morgen wurde Abraham auf einem Wägelchen schwer gefesselt zur Bahnstation geführt. Ihm gegenüber saßen 2 Soldaten mit geladenem Gewehr. Sein Weib und seine Kinder liefen jammernd neben dem Gefährt einher, und viele der Gemeinde folgten hinterdrein, aus Neugier oder aus Mitleid. Den unglücklichen Mann verließ die Fassung nicht, wohl rannen ihm Tränen unablässig über das bleiche Antlitz, aber er fuhr fort, Weib und Kinder zu trösten. »Vertrauet auf den Allmächtigen, wie ich auf ihn vertraue«, rief er ihnen zu. »Er wird mich Unschuldigen nicht zugrunde gehen lassen. Mir sagt's mein Herz, ich sehe euch bald und in Freuden wieder.« 3 Wochen währte es, bis Abraham nach Petersburg eingeliefert wurde, an das Festungsgefängnis, die Abteilung für politische Verbrecher. In der Aufnahmskanzlei wurde ein kurzes Verhör mit ihm aufgenommen. Er beteuerte natürlich seine Unschuld, und ebenso natürlich wurde ihm nicht geglaubt. Wohl lag nur ein einziges Dokument über ihn vor, der Begleitbericht des Polizeimeisters von Wienica, worin dieser meldete, dass er den Abraham Weinkäfer als politischen Verbrechens bezichtigt, dem Befehle eines hohen Gouvernements gemäß anbei abliefere. Aber dies genügte ja, um den Mann in Haft zu behalten. Die Akten, dachten die Herren, würden wohl bald nachfolgen. Der Gefangene wurde in Inquisitenkleider gesteckt, und da der lange Bart gegen die Gefängnisordnung ging, so wurde er ihm abrasiert, der herrliche, der Patriarchenbart. Dem unglücklichen Manne tat dies weiter nicht weh, er hatte schwereren Kummer. Aber wie hätten die beiden kunstliebenden Seelen, der Generalgouverneur und die Herzogin, geklagt, wenn sie diesen unersetzlichen Verlust für die Kunst erfahren hätten? Das trefflichste Modell für einen Erzvater, das sich im Reiche fand, war freventlich verstümmelt worden. Aber sie erfuhren es nicht. Wohl erkundigte sich die Herzogin, als 14 Tage seit ihrer Unterredung mit dem Generalgouverneur verstrichen waren, gelegentlich bei diesem, wie es um ihr Modell stehe, und er fragte sofort seinen Adjutanten, der seinerseits telegrafisch beim Gouvernement anfragte. Aber die Antwort, die Angelegenheit habe sich durch Saumseligkeit des Polizeimeisters von Vinica verzögert, sei aber jetzt in bester Ordnung und der Jude würde jedenfalls in den nächsten Tagen in Petersburg sein, beruhigte alle Beteiligten wieder. Bald darauf verließ der Gouverneur die Hauptstadt, um eine Erholungsreise ins Ausland anzutreten. Von seinem Adjutanten nahm er nun für immer Abschied. Er selbst hatte den trefflichen Mann für einen höheren Posten in einem nördlichen Gouvernement empfohlen. Als der Gouverneur einige Monate später nach seinem Amtssitz zurückkehrte, war von dem Juden nicht weiter die Rede. Er hatte ihn gänzlich vergessen, ebenso seine Beamten. Umso inniger gedachte die arme verlassene Frau ihres unglücklichen Gatten. Als ein Jahr vergeblichen Harrens verstrichen war, entschloss sie sich zur Reise nach Kamenez-Podolsk. Sie wollte den Gouverneur um Erbarmen anflehen. Das Beweisstück seines einstigen Wohlwollens, die Bernsteinspitze, nahm sie mit. Sie hatte sie nicht veräußert, obwohl allmählich die Not in das Haus, das seines Ernährers beraubt war, ihren Einzug gehalten. Ein schlimmer Zufall wollte es, dass der Gouverneur damals eben wieder in Petersburg war. Aber sein Stellvertreter empfing sie. Und auch er war kein gewissenloser Mann. Er hörte ihre Klagen geduldig an und gab ihr dann jene Antwort, die er ihr geben musste, dass für politische Verbrechen einzig das Gericht maßgebend sei. Weder er noch sein Chef könnten in dieser Sache etwas anordnen. Wenn aber ihr Mann wirklich unschuldig sei, so werde er ohne Zweifel bald heimkehren. Mit diesem kargen Troste kehrte sie zurück und harrte wieder geduldig. Als aber auch ein zweites Jahr verstrichen war, wollte sie die Reise zum Gouverneur wiederholen, obwohl sie nun die Bernsteinspitze nicht mehr vorweisen konnte. Aber da sagten ihr die Leute, dass ihr Gönner seit einigen Monaten versetzt sei. Er habe einen hohen Verwaltungsposten in Moskau erhalten. Inzwischen saß Abraham im Gefängnis zu Petersburg. Man hatte ihm gesagt, dass er bald zum Verhör werde vorgeführt werden. Aber Tag um Tag, Monat um Monat und ein Jahr verging, ohne dass sich jemand um ihn bekümmerte. Seine Bitten um ein Verhör blieben vergeblich. Sie gelangten nicht einmal zu dem Untersuchungsrichter. »Du wirst vorgeführt, sobald die Reihe an dich kommt«, sagte ihm der Gefangenenwärter. Endlich, bei einer Inspektion der Gefängnisse, lenkte sich die Aufmerksamkeit auf ihn. Ein Jahr Haft ohne Verhör, das schien dem Inspektor doch auffallend, und er fragte beim Untersuchungsrichter an. Aber dieser konnte sich darauf berufen, dass die Schuld ja nicht an ihm liege. Die Akten seien eben noch nicht da, und diesen Grund musste auch der Inspektor gelten lassen. Ein zweites Jahr verstrich. Der alte Mann verfiel immer mehr. Er hätte nun höchstens noch zu einem Hiob-Modell sitzen können. Lange hatte ihn sein Gottvertrauen aufrechterhalten. Endlich übermannte ihn die Wut der Verzweiflung. Er begann in seiner Zelle zu toben, sodass ihm eine schwere Disziplinarstrafe auferlegt wurde. Aber der Vorfall hatte doch das Gute wieder an ihn zu erinnern. Das Untersuchungsgericht requirierte vom Gouvernement die Akten. Die Antwort lief erst nach Monaten ein. Sie lautete natürlich, dass dort von der Sache nichts bekannt sei. Die Verhaftung sei im Auftrage des einstigen Generalgouverneurs erfolgt, der jetzt in Moskau lebe. Nun richtete das Gericht eine Anfrage an diesen. Von seinem Stellvertreter kam die Antwort, seine Exzellenz seien im Bade. Die Sache werde ihm nach seiner Rückkunft vorgelegt werden. Und wieder verstrich ein Jahr. Da kam ein neuer Inspektor. Der Anblick des Greises erschütterte ihn, noch mehr dessen Erzählung. Er beschloss, der Sache auf den Grund zu kommen und fing es ganz regelrecht an. Zunächst interpellierte er den Polizeimeister von Vinica. Auftrag des Gouvernements war die Antwort, aber damit begnügte sich der brave Mann nicht. Er wiederholte seine Vermutung, dass hier ein Missverständnis vorliege. Wenn dem so sei, dann habe es bereits furchtbare Folgen gehabt. Das Weib des Gefangenen sei vor Gram gestorben, seine Kinder im größten Elend zurückgeblieben. Nun wandte sich der Inspektor an das Gouvernement. Es berief sich auf seine Antwort vom vorigen Jahre. Jetzt endlich wurde die Anfrage wieder an den einstigen Gouverneur gerichtet, und diesmal kam auch sofort die Antwort. Er habe niemals einen politischen Verbrecher direkt nach Petersburg schaffen lassen. In der Tat durfte der hohe Herr, so unverlässlich auch sonst sein Gedächtnis war, diesen Bescheid mit größter Sicherheit geben. Er hatte politische Untersuchungen stets den Gerichten überlassen. Jetzt wurde dem Inspektor die Sache vollends unheimlich. Er beantragte Freilassung des Gefangenen, denn ein Verbrecher sei wohl da, jedoch kein Verbrechen. Aber das Gericht verlangte zuerst völlige Klarstellung und stellte neue Recherchen an. Doch noch ehe diese zum Abschluss gelangt waren, kam Licht in die Sache. Der Gouverneur kam nach Petersburg, wohin inzwischen auch sein einstiger Adjutant versetzt worden war. Dieser suchte ihn auf und bat um seine Fürsprache zur Erlangung eines hohen Postens. Der Gouverneur versprach es gern. Mit Hilfe der sehr einflussreichen Herzogin von L. werde es gewiss leicht gehen. Er begab sich zu der hohen Dame und empfahl ihr seinen Schützling. Sie versprach ihre Vermittlung in liebenswürdigster Weise. Weil aber ihr Gedächtnis ebenso trefflich war als jenes des Gouverneurs schwach, so fragte sie mit etwas boshaftem Lächeln, »Es ist doch derselbe Herr, der mir das Modell so pünktlich besorgt hat.« »Derselbe«, rief der Gouverneur eifrig, »das hatte ich ganz vergessen. Haben Sie den Juden gemalt? Nicht wahr ein prächtiger Kopf?« »Gewiss, aber ich habe ihn nie gesehen.« Der Gouverneur teilte es bestürzt seinem Schützling mit. Dieser leitete seine Recherchen kräftig ein. Er wollte die hohe Gönnerin überzeugen, dass er das Seine getan hatte. Schon am nächsten Tage konnte er dem Gouverneur entsetzt mitteilen, wo sich das arme Modell befinde. Beide Herren begaben sich sofort nach den Gefängnissen. Kein Zweifel, da stand ja der Name in der Liste. Der Kerkermeister wurde geholt. »Lassen Sie den Abraham Weinkäfer sofort herbeibringen«, ward ihm befohlen. Der Beamte stand verlegen da. »Verzeihen, Exzellenz. Der Mann ist vor 2 Monaten gestorben. Es ist ein wahres Wunder, dass er es so lange ausgehalten hat. Aber er hoffte noch immer.« Die beiden Herren haben für die verwaisten Kinder gesorgt. Den Toten konnten auch sie nicht mehr lebendig machen. Das ist die Geschichte vom Bart des Abraham Weinkäfer. Und ich finde kein Wort, das ich ihr hinzufügen könnte.
Siegfried W. Kernen mit der Erzählung Der Bart des Abraham Weinkäfer von Karl Emil Franzos, eine Aufnahme von NDR Kultur aus dem Jahr 2015. Am Montag beginnt in Am Morgen vorgelesen Reichskanzlerplatz, der neue Roman von Nora Bosson.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Martin Wilhelmi. Bundeswirtschaftsminister Habeck besucht zur Stunde im Rahmen seiner Unternehmenstour das VW-Werk in Emden. Die Autoindustrie ist in der Krise, vor allem Volkswagen steht enorm unter Druck. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Konstanze Semide.
Bei Volkswagen in Emden arbeiten etwa 8000 Beschäftigte. Der VW-Standort ist der wichtigste Industriearbeitgeber in der Region. Mittlerweile ist das Werk in Niedersachsen vor allem für E-Autos wichtig. Der Absatz von Elektroautos ist aber in der gesamten EU eingebrochen. Volkswagen trifft es besonders hart. Der Konzern hat die seit Jahrzehnten geltende Beschäftigungssicherung in Deutschland aufgekündigt. Werksschließungen und betriebsbedingte Entlassungen stehen im Raum. Für kommenden Montag hat Habeck zu einem Autogipfel eingeladen. Dort will er mit Vertretern der größten Automobilhersteller und Zulieferer sowie der Gewerkschaft sprechen.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist in Kiew eingetroffen. Sie spricht dort mit dem